Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
André, heute habe ich was ganz Besonderes mit dir vor. Heute wird es sehr, sehr spannend. Ich möchte mal so sagen, das wird heute nicht einfach für dich.
Oh, da habe ich ja schon meine Befürchtung, Kai.
Ja, es wird nicht einfach, es wird speziell. Und das Risiko, dass du hier tatsächlich dich blamierst oder ins Fettnäpfchen trittst, ist sehr, sehr groß. Und meine erste Frage an dich, wie fühlt sich das für dich an, wenn ich das so sage?
Naja, weckt Befürchtungen, erzeugt ein Unwohlsein, eine gewisse Angst, was da auf mich zukommt.
So, und jetzt hast du noch Bock auf den Podcast oder würdest du eher sagen, mach das Ding aus und lass uns direkt zum Mittagessen übergehen?
Also, wenn ich das so habe, das ist schon Hälfte, sag ich mal.
Ja, und genauso funktioniert Angst. Oftmals ist Angst etwas, was ich hab mal gehört, Angst, diese Buchstaben A-N-G-S-T steht für Annahme, negative Gedanken seien Tatsachen. Das heißt, das, was ich jetzt denke, ist etwas, was in der Zukunft passieren soll. Und ich nehme aber jetzt an, das trifft definitiv ein.
Ja.
Und Angst erzeugt in uns Menschen etwas. Und wir reagieren oftmals auf Angst. Das ist also Angst ist ja etwas, was wir wahrnehmen, was wir empfinden. Du hast es gerade auch schön beschrieben. Und dann erzeugt es etwas. Und der Mensch reagiert in der Regel in drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. So, das eine ist Angriff, ne? Sofort rein, ich verteidige mich, ich gehe da ich gehe voll rein und sage, nein, ja.
Dann das die Situation zu bewerten, so, realistisch.
Ja, die Spinne, zack, Stiefel draufgehauen, ja, das ist Angriff. Dann gibt es diejenigen, die sagen, Schockstarre. Da stehst du still, da läuft es dir kalt den Rücken, ja. Wenn dich jemand bedroht, kennt man, oder wenn ein Auto, ne, Schockstarre, ne, das paralysiert, du kannst dich nicht mehr bewegen. Das ist eine Option. Die letzte Option ist Flucht. Und dieses Fluchtverhalten, dieses Angriffsverhalten oder diese Schockstarre, die steckt ganz tief uns drinne. Und wie wir darauf reagieren, können wir trainieren, aber meistens ist es in uns drinne und es ist nichts, was wir aktiv machen, sondern wir reagieren eben erstmal. Und deswegen kann Angst so drastisch Dinge verändern in unserem Leben, Entscheidungen in unserem Leben verändern. Und
beeinflussen zumindest.
Genau. Und dass Ängste oftmals gar nicht gerechtfertigt sind, zeigt auch das Beispiel jetzt, weil, André, so schlimm wird's gar nicht. Ich habe gar nichts mit dir vor. Im Prinzip hast du schon überstanden. Ich habe dich nur so ein bisschen für diese Einleitung hier benutzt. Und die Angst, die du eben hattest, die ist gar nicht berechtfertigt gewesen.
Genau. Also man sollte ja dann auch gucken. Ich denke mal, vor bestimmten Sachen Angst zu haben, ist auch eine selbstschützende Geschichte. Macht vielleicht durchaus Sinn. Aber in manchen Situationen muss man dann eben wirklich auch gucken, was verursacht die Angst und was ist wirklich realistisch dran und wie kann man dagegen arbeiten.
Genau, wie reagiere ich auf die Angst und was mache ich daraus? Weil, nochmal, es ist etwas, was in der Zukunft eventuell eintritt.
So. Ja.
Und ich habe mir überlegt, welche Ängste begleiten denn unsere Bauherren? Was sind denn die häufigsten Ängste, die unsere Bauherren da draußen durchmachen müssen, in der Vorbereitung, in dieser Vorplanungsphase, ja, bevor sie letztendlich sich für das Bauen aktiv entscheiden und sagen, okay, wir starten jetzt wirklich. Und da würde ich gerne mal die einzelnen Ängste mit dir durchgehen. Jetzt müsste eigentlich so ein Trommelwirbel kommen. So ein Werbe-Jingle eingespielt werden.
Hitliste der Ängste.
Die zehn besten Ängste von Bauherren oder so. Aber genau das ist es. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben und würde die gerne mit dir einfach mal besprechen. Und das erste ist eine Angst, die meiner Meinung nach bei vielen tatsächlich gerechtfertigt ist, weil das etwas ist, was vielen und häufig passiert, vor allem wenn Bauherren selbst diese, das haben wir mehrfach erlebt, da auch während der Bauphase teilweise ja alle Tore aufmachen und was kostet die Welt spielen. Und das ist die Angst davor, dass so ein Bauvorhaben kostentechnisch explodiert,
dass
aus dem Ruder läuft und es einem nachher Probleme macht.
Ja, also das ist auch wirklich eine begründete Angst, ne? Und aber ich denke mal, da kann man sehr, sehr klug gegensteuern, indem man vielleicht bei der Budgetplanung auf alle Fälle schon mal von vornherein Puffer einplant.
Ja.
Ne? Also sehr konservativ rechnet und dann, wenn man konservativ gerechnet hat, noch einen Puffer einplant, wo man sagt, für Unerwartete.
Ja, also das genau, also natürlich, du als Finanzierer weißt, dass Puffer nicht immer funktioniert, bis ins, also man kann nicht so viel Geld, wie man möchte, aufnehmen. Irgendwo ist einem dann auch ein Limit gesetzt bei der Bank oder auch von der Rate.
Das ist klar, ja. Aber dass man sagt, so weiß ich nicht, keine Ahnung, auf alle Fälle irgendwie 10-15% irgendwas. Dass man das noch mit einplant.
Und immer wenn wir das machen, wir machen ja das auch häufig, dass wir Puffer an vielen Stellen einplanen, ist es aber auch so, dass man diesen Puffer dann gerne auch ausgibt. Und jetzt kommen wir zum nächsten, ne, wo ich sage, das ist einer der Sachen, wenn man so einen Puffer hat, müsste das Ziel eigentlich sein, den am Ende noch zu haben. Weil wenn ich dann am Anfang schon bei der Küchenplanung oder bei bei allem am Anfang, bei der Bemusterung überall sage, na, wir haben ja Puffer und ich gebe den Puffer aus, weil ich ja Puffer habe und mache die Küche doch noch teurer und mache das noch teurer und sage, na gut, dann kaufen wir halt noch die teure Badewanne.
Nee, Gottes Willen. Also man muss das während der Bauphase gerade die Kosten oder die Investition wirklich Auge behalten und auch ab und zu oder regelmäßig schauen, wo stehen wir, was benötigen wir noch. Und dann auch, wenn die Kostenaufstellung gut gemacht wurde, dann sollte man eigentlich mit diesem Geld auch das Bauvorhaben ordentlich zu Ende kriegen und alle Wünsche sind beinhaltet und dann nicht verschwenderisch umgehen und sagen, wir haben ja den Puffer.
Genau, also wir wissen ja, wie es ist. Ja, wir bauen ja nur einmal. Das sind so Sachen, die man dann auch hört von Bauherren. Und ja, wir haben jetzt, es hat 10.000 Euro mehr gekostet, aber wir haben jetzt unsere Traumküche und dann läuft so ein Bauprojekt halt schnell aus den Rudern. Deswegen, ja, eine Kostenplanung ist wichtig, Puffer einrechnen ist wichtig, aber noch wichtiger ist auch selbst sich ermahnen und im Zaum halten und zu sagen, okay, wir haben dieses Budget, wir haben diese Planung und alles geht nicht und wir können jetzt nicht jedes teuerste und schönste und so kaufen und wir setzen uns einfach da ein Limit und wenn wir in 5 Jahren das Waschbecken austauschen, dann tauschen wir das Waschbecken aus, dann können wir immer noch eins für 3.500 Euro da installieren.
Ja.
Und wenn wir das Ceranfeld oder den Backofen in 5 Jahren austauschen oder in 10, dann ist es so, dann können wir immer noch über den Dampfgarer nachdenken, weil dieser Impact von Hausbauen, von Geld, dass ich in diesem Moment, wo ich gerade anfange, Haus zu bauen, ja, ist ja sehr, sehr groß und sehr, sehr hoch. Und ich glaube, in 10 Jahren ist mehrere tausend Euro für einen Backofen auszugeben wesentlich schlauer und leistbarer und
als jetzt am Anfang.
Risikoarm als jetzt am Anfang.
Genau.
Ja.
Ne? Und man muss dann auch wirklich ganz klare Prioritäten setzen, dass man sagt, das Haus muss fertig werden. Ne, Einfahrt und sowas, was ich unbedingt benötige, muss fertig werden, auch in der dementsprechenden Qualität und Ausführung. Und ich will jetzt nicht sagen, dass eine Küche Luxus ist, aber bei solchen Geschichten, wo ich die Möglichkeit habe, das nicht ausufern zu lassen, mache ich das auch am Anfang nicht.
Genau, gute Qualität, keine Frage, soll halten, soll Spaß machen.
Funktional sein,
aber es muss halt nicht der neueste Backofen sein, Handy-App-Steuerung und irgendwas.
Genau.
Wenn es im Budget nicht drin ist und man deswegen vielleicht hinten dann für die essentiellen Dinge Geld
Richtig.
Mangel hat. Was auch eine große Angst ist, unsere zweite Angst, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Angst davor, dass die Unternehmen, die arbeiten, pfuschen, also Baufusch, Fuschmangel, dass große Schäden entstehen und dass man dann dasteht und hat ein Haus, was eigentlich gar keine Qualität und gar keine, meinen Bedürfnissen nicht entspricht, weil es eben verfuscht wurde.
Also da denke ich, muss man schon vorher sich Gedanken machen, erstens, mit welcher Hausbaufirma oder mit welchen Firmen arbeite ich zusammen? Und wenn ich an große Anbieter denke, die haben ja auch Qualitätssiegel oder Nachhaltigkeitssiegel und so eine Geschichten. Und dann bin ich auch der Meinung, was wirklich ganz wichtig ist, dass dort beim Bau eine enge, engmaschige Bauüberwachung auch stattfindet. Ne? Also, dass man selber möglichst oft bei den einzelnen Abnahmestufen irgendwo mit vor Ort ist oder vielleicht sogar in unabhängigen Bausachverständigen das Geld ausgibt.
Ich glaube, das hätte ich jetzt auch gesagt, lieber einen Bausachverständigen oder einen Baubegleiter, der davon Ahnung hat. Klar, wenn man selbst Fachmann ist, dann kann man das machen. Aber wenn du jetzt Bürofachangestellte bist vielleicht in irgendeiner Kanzlei und nicht Baurecht, sondern dann weißt du halt nicht, wie muss eine Bodenplatte fachgerecht abgedicht werden. Ne? Da ist es halt viel schlauer, jemanden, einen Profi zu haben, der sich letztendlich darum kümmert. Ein weiterer Punkt ist, dass je weniger Schnittstellen ich auf einer Baustelle habe, je weniger Gewerke ineinander greifen.
Je mehr du aus einer Hand bekommst,
exakt,
meinst du?
Exakt. Je mehr ich bei einem Unternehmen habe,
desto einfacher wird
es. Je einfacher wird es in der Regel. Und dann eben diese Überwachung noch dazu. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, um in der heutigen Zeit, gerade bei großen Unternehmen, so Sachen einfach auszumerzen. Und was auch immer ein Thema ist, ist sich vielleicht auch Referenzobjekte anzugucken, andere Kunden mit anderen Kunden zu sprechen, so Sachen zu machen. Das sorgt auch immer dafür, mal einen Einblick in diese Materie zu bekommen und ein Gefühl für das Bauunternehmen zu bekommen.
Und selbst wenn Kleinigkeiten dann in der Bauphase schiefgehen und man hat, mit Bauherren gesprochen, die diesen Prozess schon bis zum Ende erfolgreich durchgeführt haben, dann kriegt man ja da auch ein Gefühl für, wie mit kleinen Mängeln von dem Unternehmen, wie schnell die behoben wurden und, ne?
Bauen bedeutet ja immer, es passiert etwas, es ist ein Prozess, so. Ich sage mal, am Ende wird ein Strich drunter gemacht, geguckt beim Bauprojekt. Baufusch, diese Angst ist ja auch, wenn du dann einen Handwerker hast, der dann vielleicht während der Bauphase pleite geht und so, ne? Das sind ja diese ganzen Sachen, der jetzt 20 Häuser gemacht hat, alle schlecht. Das sind ja auch die Dinge, die man immer im Fernsehen sieht, bei diesen ganzen Baurettern und wie die alle heißen, die letztendlich mit diesem Chaos und mit dem Mangel, der da passiert, eigentlich Geld machen, indem sie es ausschlachten medial. Und ich glaube, davon darf man sich auch nicht zu sehr Angst machen lassen.
Gut, diese Fälle gibt's, ohne Frage. Aber das ist natürlich eine Frage mit, wie gesagt, welches Unternehmen war das und wie ist meine Strategie gewesen, zu bauen?
Richtig. Und wenn du überlegst, wir haben irgendwas um die, wenn du im Jahr so ungefähr 200.000 Wohnungen, Wohneinheiten, Häuser, also das so Wohnraum schaffen im Jahr hast, dann werden da 3, 4, 5 nachher vielleicht schieflaufen und die werden durch die Medien und Öffentlich-Rechtlichen irgendwie getreten. Das ist nicht im Verhältnis zu dem, was die Realität hat. Die meisten Bauvorhaben gingen gut. Und ich glaube, damit man seine eigene Angst und diese Annahme in der Zukunft passiert eben etwas Negatives, ein bisschen entspannter bekommt, es ist cool, jemanden an der Seite zu haben, der unabhängig drüber guckt und sagt, hey, wir begutachten es gemeinsam und dann tauchen eben Fehler sofort auf und dann können wir gleich einlenken und am besten noch, bevor man es bezahlt hat, dann hat das Unternehmen auch noch Druck, das zu reparieren, dann ist alles gut. Ja. Dritter Punkt ist das Thema Bauzeiteinhaltung, also Überschreitung der Bauzeit, dass ich mir einen Plan mache, wann ich ins Haus einziehen kann, dass, und das alles nicht eingehalten wird, die Firma vielleicht gar nicht mehr auf die Baustelle kommt, die Baustelle stillsteht, dass ich da wirklich so ein bisschen eine Unbekannte habe. Und das ist ja auch immer bei dir, gerade André, mit einem Problem verbunden, wenn sowas passieren würde.
Wegen der bereitstellungsfreien Zeit, ne?
Würden die Kunden ja dann irgendwann in diese Bauzeitzinsen laufen, die ja richtig teuer sind. Und dann ist es meistens auch eine finanzielle Belastung.
Genau. Also ich sag mal, bei vielen Hausbauanbietern oder Hausbaufirmen hast du ja eine Bauzeitgarantie.
Das heißt?
Das heißt, wenn denn die Baugenehmigung vorliegt, ist vertraglich festgehalten, in welcher Zeit das Haus denn erstellt sein muss oder fertiggestellt sein muss, was natürlich eine ungemeine Sicherheit bringt. Sollte denn durch Verschulden der Baufirma diese Zeit überschritten werden, haften die natürlich auch für die Mehrkosten, die dann letztendlich dem Bauherrn dadurch entstehen würden.
Mhm.
Ja, und das gibt ja auch eine enorme Sicherheit. Ja, und dann sollte man natürlich auch bei der Finanzierungsplanung oder bei der Projektplanung den Zeitraum, bis das Haus steht, alles in allem nicht zu eng fassen. Also realistisch.
Genau, das ist ja auch ein Druck, den man sich selbst macht. Ne? Wenn ich selbst meine Wohnung schon kündige, wenn ich den Hausvertrag unterschrieben
habe. Wenn ich überlege zu bauen.
So, ja, also das Erste, was wir jetzt machen, ist die Wohnung zu kündigen.
Falsch. Ein bisschen,
ne? Genau, wenn man dann anfängt und kündigt die Wohnung, weil ein Ende in Sicht ist und sagt, naja, 3 Monate, Hauptsache nicht doppelt bezahlen nachher, ja, so schnell wie möglich, die Miete sparen wir uns so. Das kann unter Umständen hinten raus ein Problem werden dann.
Ja.
Da hat man einen doppelten Druck mit im Umzug. Ich glaube, da ist es schöner, sich so zu kalkulieren, dass man sagt, okay, dann habe ich halt einen Monat oder zwei, die ich länger bezahle, aber ich kann in Ruhe umziehen, ich kann das alles in Ruhe machen. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, habe ich eben nicht die Problematik,
nein, ich hab
dass
immer,
ich muss.
Haben wir wieder einen Puffer, jetzt einen zeitlichen,
genau.
Den wir einplanen. Das ja. Auf alle Fälle.
Genau. Und wir sind eigentlich schon mitten im nächsten Thema, nämlich das Thema Finanzierung. Ne? Hatten wir gerade so ein bisschen Bauzeitzins und so. Und zwar Angst davor, dass man bei der Finanzierung Fehler macht und dass man die falsche Finanzierung abschließt und die Angst davor, auch diese Finanzierung nicht mehr bedienen zu können. Das ist auch eine große Angst, die viele haben, wo es halt viele Möglichkeiten gibt. Und ich würde das gerne ein bisschen aufklären. Einmal ist es tatsächlich so, dass viele das eine Angst haben, eine fehlerhafte Entscheidung zu treffen.
Hm.
So. Wie könnte man aus Sicht des Finanzierers, wie könnte man da gegensteuern, beziehungsweise was könnte man da machen?
Also es ist eben ganz wichtig, dass man eine Finanzierung abschließt für sein Projekt, das wirklich auf die persönlichen Belange der Bauherren zugeschnitten ist und dass man eben auch dran denkt, wenn die Zinsen niedrig sind, möglichst lange Zinsbindung zu wählen, beziehungsweise die Zinsen eventuell über die gesamte Bauzeit sich sichert. Ne, dann weiß ich zu jedem Zeitpunkt, auch in 20 Jahren, was ich monatlich bezahle, wie das aussieht, beziehungsweise, dass man auch sagt, habe jetzt 15 Jahre Zinsbindung am Anfang gemacht, dass man sich dann, wenn die Finanzierung läuft, spätestens alle 2 Jahre vielleicht mal mit dem Finanzierer nochmal Gedanken macht und guckt, wie geht es denn nach den 15 Jahren weiter? Ne? Und dann hat man ja die Möglichkeit, Vorwart, Darlehen, also verschiedene Möglichkeiten, den Prozess auch noch zu beeinflussen.
Hm. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, die Finanzierung steht auf sicheren Füßen und das läuft alles und ich habe mich dafür entschieden, dann ist auch eine große Angst, die Angst davor, den Kredit irgendwann nicht mehr bedienen zu können, durch zum Beispiel Arbeitslosigkeit, durch Unfall, durch diese Problematik. Wie kann man sich da aufstellen, damit man
also in der Zukunft ja,
keine Angst haben muss?
Es gibt ja dort die Möglichkeit, sich gegen dieses Risiko zu versichern. Klar, kostet Geld. Ja, aber man kann ja zum Beispiel auch Berufsunfähigkeitsversicherung, Arbeitslosenversicherung. Also alles, was die Geschichte dennoch sicherer macht, wenn eine lange Krankheit ist oder ja, Arbeitslosigkeit, ne, dass man denn so die Finanzierung auf 100% sichere Füße stellt.
Ja, haben wir auch eine Folge drüber gemacht.
Genau.
Da war ja eine ganz liebe Kollegin hier und hat uns da auch ein bisschen Einblick in diese Versicherung beim Bauen gegeben. Hm. Ich denke, dass man dann einfach ruhiger schläft. Ne? Du hast gesagt, es kostet Geld, aber es gibt einem halt ein Gefühl. Ne? Angst ist immer ein Gefühl und Bauen hat ja auch was mit Gefühl zu tun. Man möchte eben sich wohlfühlen, man möchte gut wohnen, man möchte eine angenehme Zeit haben. Und dazu gehört vielleicht auch so eine Angst nicht haben zu müssen, weil man sich da vorher gedanklich mit beschäftigt hat, eben dazu.
Ja, ja? Genau.
Dann, ich weiß nicht, ob es eine Angst ist, aber zumindest vielleicht einen gewissen Respekt, kann aber auch zur Angst mutieren. Das habe ich auch schon öfters erlebt während der Bauzeit. Und das ist diese behördliche Hürde, die auf einen zukommt. Also diese Angst davor, den Bauantrag nicht zu bekommen. Also während des Prozesses dann so ein bisschen ausgeliefert zu sein, ne, von diesem ganzen Behördendasein. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, ganz weit vorne, diese Angst.
Welches
ist ja auch berechtigt, ja, ist die einzige Angst, die bis jetzt berechtigt ist. Nein, für viele ist das eine große Hürde, eine innerliche, einen Kampf, weil man mit Behörden ja auch nicht immer was Tolles verbindet. Mhm. Ne? Oftmals verbindet man mit Behörden, ne? Finanzamt, Behörden, Briefe. Ne? Meistens geht es darum, dass die irgendwas von einem wollen und nichts Gutes. Und ich glaube, da muss man sich beim Bauen auch ein Stück frei machen und muss sagen, okay, die Behörde, gerade das Bauamt, ne, die sind eigentlich dazu da, um mir eine Bauzusage zu geben, um das zu prüfen und um zu gucken, ob mittlerweile haben die ja auch eine überwachende Position, die gucken sich Statik an, die gucken sich Energiewerte an, die gucken sich im Prinzip dieses ganze Bauvorhaben einmal komplett an.
Was eigentlich ein Vorteil ist.
Auf jeden Fall.
Ne?
So, also wenn die Statik der DIN nicht entspricht, wird das einem Bauamt in der Regel auffallen. Also die sind da sehr überwachend auch unterwegs. Und sagen dann, nö, machen wir nicht. Und dann hat man die Chance, meistens nachzuarbeiten. Also Nein ist bei einem Bauamt auch nicht immer zwingend das letzte Wort, ja? Sondern etwas, wo es Gründe gibt, warum die Nein sagen. Und dann kann man dementsprechend nachjustieren, Ergänzung zum Bauantrag machen und dann den Bauantrag doch noch in ein Ja verwandeln. Und dafür hat man ja auch den Architekten oder den Bauantragsteller, der da einem beihilft und dafür sorgt, dass es eben keine große Hürde wird, sondern eine Aufgabe, die es abzuarbeiten gibt.
Und wenn ich das jetzt so mal rückwirkend betrachte, also dass durch das Bauamt ein Bauantrag abgelehnt wurde und dort nicht mehr gebaut werden konnte, hatten wir in der Praxis nicht. Dass wir was ändern mussten, ja.
Wir hatten einmal das Thema eigentlich, dass wir ein Grundstück hatten, was gar nicht bebaut werden kann, wo der Kunde kam und hat was gekauft und das durfte nicht bebaut werden.
Gut, aber das hat er ja vorher schon gekauft gehabt,
Kai. Genau.
Das war ja nicht.
So. Wir hatten mal ein, zwei Mal, wo wir da standen und aufgrund der Straßensituation es auf einmal hieß, wir haben ein Schallschutzproblem zum Beispiel, das gab's, wo wir dann Lösungen finden mussten zu dem Thema Schallschutz und so. Also das kommt mal auf einen zu. Oder man muss nochmal einen Baum nachweisen oder sowas. aber dass das Bauvorhaben nicht umgesetzt werden konnte am Ende, das hatten wir eigentlich nie.
Nee, eben, ne? Also.
Dann haben wir ein Ja, das sind schon fast sind zwei Blöcke, die aber eigentlich ich fasse die mal ein bisschen zusammen und gleichzeitig splitten wir sie gleich wieder. Das ist einmal Stress und Überforderung. Ja, das, was kommt da auf mich zu und kann ich das überhaupt bewerkstelligen? Und das nächste Thema geht eigentlich daraus hervor. Die nächste Angst, so Streit in der Familie, Streit mit dem Partner. Hört man ja immer, Trennungsgrund Nummer eins ist bauen. Nein, ich glaube, Trennungsgrund Nummer eins ist, dass ihr euch trennen solltet. Bauen ist dann nur der Auslöser, der das fast, ne, so. wer wirklich gut zusammen Probleme löst oder Projekte, ne, wer zusammengewachsen ist, dem kann auch ein Bauvorhaben nichts. Und
im Gegenteil
eigentlich. So muss man wirklich sagen, wenn man das gemeinsam einfach gemacht hat, dann das schweißt noch mal anders zusammen. Ja. Das kann ich auch bestätigen. Aber es gibt ja Gründe, wir haben da ja auch eine ganze Folge drüber gemacht, wie kann man eben genau das verhindern. Also ich würde jetzt gar nicht alles nochmal erzählen wollen. Hört da in die Folge rein, wo es um genau diese Thematik gibt. Wie kann man sich organisieren, wie kann man sich abstimmen, damit
Absprachen eben, treffen,
genau,
die Tätigkeiten rund ums Bauen,
genau,
in der Familie verteilen und
genau, ja, digitale Organisation, ne? Aufgabenverteilung, das haben wir alles da schon mal besprochen. Habt davor keine Angst, wenn ihr beide diesen Weg gehen wollt und wenn ihr in der Familie diesen Weg gehen wollt, dann sprecht euch gut durch, ne? Kommunikation ist das A und O und dann gibt es da auch keine Probleme. Und ich kann auch von mir sprechen. Es gab so zwei, drei Situationen, wo auch André, das kannst du bestätigen, wo wir am Tisch gesessen haben und haben gesagt, eigentlich können wir denen kein Haus verkaufen, die werden die Bauzeit nicht gemeinsam überstehen. Da ist so, da fühlte sich das schon so an, als wäre das Bauen nochmal der nächste Schritt, um die Beziehung halbwegs voranzubringen und zu retten.
Na, sowas und, funktioniert generell nicht.
Genau. Also, haben wir dann ein bisschen Druck in den Kessel gebracht, um einfach mal zu gucken, wie ein paar Entscheidungen abgefordert und das Ganze nochmal ein bisschen unterstrichen. Dann ist da oftmals auch dann tatsächlich das so gewesen, dass die Leute gesagt haben, ja, eigentlich wollen wir, oder einer der Partner zumindest gesagt hat, nee, eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich möchte ich mit dir gar kein Haus bauen. Das merkt man vorher schon. Das ist eine spannende Geschichte gewesen.
Bis genau. Jetzt
immer, ja. Dann habe ich hier fehlende Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich der falsche Wortlaut. Ich baue heute ein Haus. Ja, die Zeit ist so schnell. Und dann habe ich ein Einfamilienhaus und vielleicht ist Einfamilienhaus aber in 10, 15, 20 Jahren gar nicht mehr gewollt, vielleicht politisch problematisch. Also dieses kann ich es mir dann energetisch noch leisten? Wie ist das? Was kommt da auf mich zu? Also die Welt verändert sich, ja. Die Medien, ja, machen es auch nicht einfacher, ne? Heizungsgesetz und ne, das heißt ja eigentlich gar nicht Heizungsgesetz, aber die Medien haben es draus gemacht, ja. Der Opa kann sich überhaupt nicht mehr leisten, in seinem alten Haus jetzt nochmal eine Heizung auszutauschen. Die ruinieren die ganzen alten Leute. Ganz so schlimm, wenn wir ehrlich sind, ist es ja nicht. Aber die Medien haben das sehr gerne genommen und gekauft, um ihre Schlagzeilen draus zu machen. Ich glaube, wer heute energetisch sinnvoll baut, wer auf Nachhaltigkeit achtet, wer ein Haus baut, was heute schon auf dem neuesten Stand ist und nicht, was wir können ja auch Häuser bauen, die eben nicht den Anforderungen, der den höchsten Anforderungen entsprechen, sondern wir bauen am unteren Ende der Anforderungsstufe.
Die sind dann natürlich ein bisschen kostengünstiger, aber da ist natürlich die Bedenken, dass das in 10 Jahren oder in 15 Jahren problematischer ist, als wenn ich jetzt ein Haus baue, was alle Kriterien top erfüllt. Ja, und sonst würden wir ja auch immer noch in einer Höhle schön sitzen um unser Lagerfeuer, wenn alle diese Ängste mal gehabt hätten. Ne?
Exakt, so ist es. Und ich kenne keinen, der sagt, ah, hätte ich mal damals nicht ein Haus gebaut und verdammt nochmal, also ne, André, du bist, glaube ich, das beste Beispiel, deine Heizkosten sind zum Beispiel im Vergleich zu meinen Heizkosten
extrem
um ein Vielfaches hoch, so.
Ja.
Aber das ist dein eigenes Zuhause, du zahlst die und im Vergleich zu einem Haus aus dem Baujahr, wo in Miete gewohnt wird, hast du die gleichen trotzdem, Heizkosten. Also Mieten kostet ja nicht weniger.
Nee, kommen ja trotzdem günstiger in der Gesamtheit.
Wohnen kostet immer Geld und es wird dir immer im Portemonnaie wehtun.
Nein, und es gibt ja dann auch Möglichkeiten, dementsprechend gegenzusteuern. Ne? Die Entwicklung geht ja auch weiter von Technik, von allen.
Klar.
Ja.
Baust dir noch einen Kamin ein.
Genau.
Oder modernisierst tatsächlich die Heizung, wenn es sich lohnt. Hm? Oder sorgst dafür, dass eine Solar- oder Photovoltaikanlage dazukommt. Bist wenig zu Hause und verbrauchst wenig, ist ja auch eine Option.
Genau.
Ja. Und dann haben wir die letzte Sache, die Angst davor, beim Grundstückskaufen Fehler zu machen und vielleicht den falschen Ort zu. Also meistens fängt es ja mit der Wahl des Ortes und dem Grundstück auch oft an. Hm. Und da sehe ich, glaube ich, auch eine große Hürde für viele, die einfach Angst davor haben zu sagen, jetzt nehme ich genau dieses Grundstück. Ja, passt das denn zu mir? Wie ist es mit den Nachbarn? Passt die Infrastruktur? Ist es zu laut? Nicht, dass ich dann da sitze und mich ärgere, dass ich dieses Grundstück gekauft habe. Weil klar, wenn der Nachbar in der Mietwohnung doof ist, ziehe ich um. Das geht beim Haus nicht so einfach.
Bei der Mietwohnung geht es aber auch nicht so einfach. Du musst ja deine Kosten günstiger finden mit vernünftigen Nachbarn.
Du musst eine andere Wohnung im guten Gebiet zu finden. Ein Ballungsgebiet ist ja schwieriger. Ja. Als, definitiv. Und ich glaube, dass also viele auch, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht, dass viele immer gucken, wo wohne ich jetzt gerade, wie habe ich es jetzt gerade, was stört mich, was finde ich gut. Hm? Und das will ich jetzt wieder haben oder will ich nicht haben. So, also man misst immer an dem, was man gerade hat. So. Weil es ja auch der einzigste wirkliche Parameter ist, den wir irgendwo herziehen können. Hm? Und das ist oftmals etwas, wo ich sage, Leute, denkt doch mal an die Wohnsituation, die ihr vorhattet. Ja, wie viele Freunde aus der Vergangenheit sind wirklich langfristig geblieben? Und die geblieben sind, sind die wirklich ortsabhängig. Hm. So, das heißt, mein näheres Umfeld verändert sich sowieso.
Ja.
Da, ob ne, der Nachbar zieht oder weg.
Ja, wie auch immer.
Genau. So, und gleichzeitig kommen aber neue. Ja, wie oft ist schon ein Nachbar ausgezogen aus vielleicht im selben Haus und es kam neuer dazu.
Ja.
Mit dem hat man sich gut verstanden, hat Hallo gesagt und dann hält ein bisschen Schwätzchen im Flur oder sowas. Ja. Wie oft hat man es, dass man vielleicht mit den Nachbarn irgendwie abends draußen noch eine Feuerschale anmacht oder so, weil es passt.
Und einfach. Das findet man ja, bei, wenn man jetzt irgendwo ein Grundstück erwirbt, ne? Mhm. Wird man immer da auch wieder gute Freunde, Nachbarn, soziale Kontakte knüpfen. Wenn man
die guten Freunde, die sind in der Regel aus der Schulzeit, da gibt es 2, 3.
Genau.
Und die das ist egal, wo ich bin.
Die kommen trotzdem. Die kommen ja dann noch lieber, weil kannst schön draußen sitzen, grillen.
Genau. Nee, aber das sind auch die, mit denen ich eigentlich nicht die meiste Zeit verbringe.
Genau.
Weil die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich mit dem näheren Dunstkreis, den Eltern von der Kita-Freundin oder so. Ne? Also da, wo Berührungspunkte im alltäglichen Leben sind.
Aber die habe ich ja dann trotzdem.
Die schaffe ich da ja neu. Hm? So. Und die richtig guten Freunde, die richtig guten Beziehungen, die bleiben ja sowieso.
Genau.
Und deswegen entsteht ja ein neues, ich sage, es entsteht ein neues Leben, es entsteht ein neues Umfeld, es entsteht eine neue Gemeinschaft um dich herum, wenn du woanders hinziehst.
Genau.
Ja.
Also, wo ich, was ich nachvollziehen kann, wenn man sich für ein Grundstück entscheiden will, dass man natürlich guckt, bestimmte Gegebenheiten müssen erfüllt sein. Also irgendwie Fahrtwege oder wie auch immer, Schulen, Kindergärten,
Infrastruktur.
Das muss zu den Bauherren passen. Und aber jetzt zu sagen, weil ich Angst vor der Veränderung meiner sozialen Kontakte habe, will ich eigentlich in dem Stadtbezirk, wo ich jetzt vielleicht 10 Jahre gewohnt habe.
In genau der Straße. Also, haben wir oft, wo ja, dass die Leute
genau,
sagen,
ne?
Haben Sie ein Grundstück in der XY-Straße?
Das wird nicht funktionieren.
Wann haben Sie das letzte Mal ein Grundstück gesehen? Mitten in der Innenstadt. Hm? Ja, gar nicht. Aber ich will hier nicht weg, weil es mein Bereich, wo ich mich...
Das ist
wo sagst du, ja, dann, aber bitte, dann
das ist mehr nicht der die Angst vor der Veränderung.
Ja, genau, die Angst davor eben, deswegen.
Und das muss man realistisch einfach einschätzen und wie gesagt, es entstehen ja dann neue soziale Kontakte.
Und natürlich birgt das die Angst vor dem falschen Grundstück auch noch andere, ne? Die Bebauung, ist das, ne, diese Sachen, aber die kann man vorher sehr gut abklopfen.
Genau.
Tragfähigkeit, Boden, Altlasten,
diese Sachen. Ja, aber man kann ja auch vorher Boden machen machen lassen.
Man kann sich so ein bisschen ein paar Einblicke einfach bekommen und damit das dann auf sichere Füße stellen. So. Ja.
Jo.
André, das waren tatsächlich 10 Ängste, mit denen man konfrontiert ist, wenn man ein Haus baut. Vielleicht, wenn ihr da draußen noch weitere Ängste habt, wo ihr sagt, boah, das war für mich eine ganz, ganz große Hürde im Hausbau. Lasst es uns doch wissen, schreibt uns einfach mal an in die Kommentare, in den Podcast. Dann können wir darauf auch gerne reagieren und können die auch mit zu einem Thema machen. Das hilft uns weiter, das hilft euch weiter mit Informationen. Schaut auch auf www.cleveresbauen vorbei. Und was ich auch empfehle, ist, diesen Podcast hier zu abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst.
Genau.
Und dann wünsche ich euch diesmal eine angstfreie und gute Zeit.
Und in diesem Sinne, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.